Liebe Gemeinde, wir wollen heute fortfahren mit der Auslegung des Buches der Psalmen. Wir wollen heute gemeinsam Psalm 62 miteinander betrachten und so, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlag gerne auf mit mir zum Buch der Psalmen, Psalm 62. Und hier lesen wir in Gottes Wort. Dem Vorsänger für Jedutun ein Psalm von David. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine hohe Festung, ich werde nicht viel wanken. Bis wann wollt ihr gegen einen Mann anstürmen, ihr alle ihn niederreißen wie eine überhängende Wand, eine angestoßene Mauer? Sie beraten nur, ihn von seiner Höhe zu stoßen. Sie haben Wohlgefallen an der Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie und in ihrem Innern fluchen sie. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, denn von ihm kommt meine Erwartung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine hohe Festung. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Herrlichkeit. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraut auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Nur ein Hauch sind die Menschensöhne, Lüge die Menschensöhne. Auf der Waagschale steigen sie empor, sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Vertraut nicht auf Erpressung und setzt nicht eitle Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum wächst, so setzt euer Herz nicht darauf. Einmal hat Gott geredet, zweimal habe ich dies gehört, dass die Stärke bei Gott ist und dein, o Herr, ist die Güte, denn du vergiltst jedem nach seinem Werk. Amen. Als Christen stehen wir immer wieder neu vor unterschiedlichen Herausforderungen in unserem Leben, in denen wir lernen müssen, Gott zu vertrauen. Es ist nicht so, dass wir nach unserer Bekehrung mit einem unerschütterlichen Glauben und mit einem unerschütterlichen Vertrauen in Gott gesegnet wurden, auf dass wir in all den Herausforderungen unseres Lebens einfach frohen Mutes hindurchgehen können und voller Vertrauen und voller Zuversicht sagen können, ich vertraue dem Herrn, auch in dieser schwierigen Herausforderung. Nein, so ist es leider nicht. Gott schenkt immer wieder neue Herausforderungen in unser Leben, damit dadurch unser Vertrauen zu ihm zum einen auf die Probe gestellt wird, aber auch gleichzeitig gemehrt und gestärkt wird. Gott will uns in diesem Leben durch die Schule des Glaubens führen, indem er uns immer wieder Lektionen erteilt, in denen wir lernen sollen, ihm alle Zeit zu vertrauen. Manchmal tut er dies, indem er Krankheiten in deinem Leben zulässt oder auch wirkt. Manchmal tut er dies, indem er schwierige Familienverhältnisse in deinem Leben wirkt. Manchmal tut er dies, indem er dir deinen Job wegnimmt oder indem er uns das Mietverhältnis kündigt und wir neue Räumlichkeiten suchen müssen. Sehen wir, was für eine Herausforderung auch immer in deinem Leben da ist. Sie sind da, um dich zu unterweisen, um dich zu belehren, alleine auf Gott zu vertrauen. Das ist die Schule des Glaubens, in der wir uns als Christen befinden. Denn Vertrauen lernt man ausschließlich in den Zeiten, wo man die Kontrolle verliert. Erst dann lernst du zu vertrauen. Solange du alles unter Kontrolle hast, solange alles gut läuft, solange du gesund bist, solange du eine Arbeit hast, solange du eine Unterkunft hast, solange du Wohlstand hast, musst du nicht vertrauen. Aber wenn dir diese Dinge genommen werden und die Kontrolle aus den Händen gleitet, dann müssen wir vertrauen. Und das tut Gott mit Absicht, weil er will, dass wir nicht auf Menschen vertrauen, sondern auf ihn allein. Nun, David wurde von Gott oft in solche Situationen geführt, wo er ohnmächtig war, damit David dadurch lernte, sein Vertrauen allein auf Gott zu setzen. Und auch in dem vorliegenden Psalm bekommen wir einen Einblick in das Vertrauen von David, wie er sein Vertrauen alleine auf Gott gesetzt hat. Und mein Ziel heute mit dieser Predigt ist es, ausgehend von diesem Psalm, drei Wege aufzuzeigen, die dir helfen sollen, dass dein Vertrauen zu Gott wachsen kann. Ich habe diese kurze Predigt mit den Worten überschrieben, wie dein Vertrauen zu Gott wachsen kann. Wir wollen alle lernen, Gott mehr zu vertrauen, oder? Als Christen. Und ich denke, dass dieser Psalm uns drei Wege aufzeigt, die uns helfen, dass unser Vertrauen zu Gott wächst. Der erste Weg ist, das Vertrauen anderer soll dich ermutigen, auf Gott zu vertrauen. Der zweite Weg ist, die Aufforderungen anderer sollen dich ermutigen, auf Gott zu vertrauen. Und der dritte Weg ist, die Untreue der Menschen soll dich ermutigen, auf Gott zu vertrauen. Lass uns diese drei Wege kurz betrachten und hoffen und beten, dass der Heilige Geist uns diesen Psalm vor Augen führt und dass wir Christus sehen können, dass unser Glauben und Vertrauen an ihn alleine zunehmen kann. Also der erste Weg, das Vertrauen anderer soll dich ermutigen, auf Gott zu vertrauen, die Verse 2 bis 5. In diesen Versen gibt David Zeugnis, wie und in welchen Umständen er Gott vertraut hat. Und indem er zeigt, wie und in welchen Umständen er selbst Gott vertraut hat, ermutigt sein Zeugnis andere Menschen, auf Gott zu vertrauen. Oder anders gesagt, wenn ich sehe, dass ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde in einer großen Not ist und ich sehe, wie sie in dieser großen Not auf Gott vertraut, ermutigt ihr Vertrauen mich, Gott ebenso zu vertrauen. Und das ist, was David hier tut. Er will uns zeigen, wie er Gott vertraut hat, damit wir durch sein Zeugnis ermutigt werden, Gott zu vertrauen. Zunächst wird uns in den Versen 2 bis 3 die Art des Vertrauens von David vor Augen gestellt. Dort heißt es, nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Zunächst wird deutlich, dass dieses Vertrauen von David ein exklusives, ich habe es mal so bezeichnet, ein exklusives Vertrauen in Gott war. Denn er sagt, nur exklusiv, also ausschließlich nur auf Gott vertraut still meine Seele. In seiner Bedrängnis war es nicht so, dass David zwar irgendwie auf Gottes Hilfe vertraut hatte, aber gleichzeitig auf seine Kriegskunst und auf seine Leibgarde vertraute. Nein. Er setzte sein Vertrauen ausschließlich allein auf Gott. Darauf, dass Gott ihn retten wird, dass Gott eingreifen wird, dass Gott ihm helfen wird. David beweist hier, dass er sich vollkommen von Gott abhängig gemacht hat, indem er nicht selber agiert, sondern seine Sorgen auf Gott wirft und darauf vertraut, dass Gott ihm in seiner Not helfen wird. Von David lernen wir, wirklich einfältig, einfach, einen kindlichen Glauben an Gott zu haben. Von David lernen wir, die Kontrolle wirklich vollständig abzugeben, loszulassen. Denn erst wenn wir die Kontrolle abgeben, dann können wir wirklich sagen, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Solange wir noch irgendwo versuchen, die Kontrolle zu behalten, können wir nicht sagen, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Dann können wir sagen, fast nur auf Gott vertraut still meine Seele, aber nicht nur. Und weiter wird deutlich, dass es ein empfindsames Vertrauen von David war. Es war nicht nur exklusiv, es war auch empfindsam, denn es heißt hier, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Also wahres Vertrauen zeigt sich darin, dass man in seiner Seele eine tiefe Ruhe und Stille empfindet. Du kannst nicht sagen, nur auf Gott vertraut still meine Seele, während du innerlich total unruhig bist und dir beständig Gedanken machst, wie du aus dieser schwierigen Situation wieder herauskommst. Dann bist du in deiner Seele nicht still. Wahres Gottvertrauen zeigt sich darin, dass du deine Sorgen auf Gott geworfen hast, darauf vertraust, dass er dir helfen wird und du dadurch wirklich Frieden und Ruhe in deiner Seele empfangen hast. Und diese innere Ruhe, diese innere Gelassenheit deiner Seele wird sich auch nach außen hin sichtbar zeigen. Denn wenn du innerlich ruhig bist, dann wirst du auch äußerlich ruhig sein. Wenn du innerlich unruhig bist, wirst du auch äußerlich unruhig sein. Wenn du äußerlich unruhig bist, dann wirst du selbst aktiv und du wirst laut und du wirst versuchen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Aber wenn du wirklich innerlich ruhig bist, dann wird es sich nach außen hin zeigen und die Leute werden sehen, Mann, der geht gerade oder sie geht gerade durch solch eine Krise, aber ich sehe eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Stille, eine gewisse Ruhe in dieser Person, die ich nicht erklären kann. Und es kommt daher, weil nur auf Gott vertraut still deine Seele. Es heißt in Jesaja Kapitel 30, Vers 15, Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Reue würdet ihr gerettet werden. Im Stillsein und im Vertrauen würde eure Stärke sein. Aber ihr habt nicht gewollt. Also indem wir still werden vor Gott und indem wir ihn vertrauen lernen, werden wir gelingen haben. Und eben weil David solch ein Vertrauen auf seinen Gott hatte, kann er dann in Vers 3 sagen, nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine hohe Festung, ich werde nicht viel wanken. Wieder bezeugt David, dass sein Vertrauen ausschließlich auf Gott gerichtet ist, indem er sagt, nur er. Genauso wie in Vers 2. Nun, wir haben bereits in den vorherigen Psalmen gelernt, dass der Fels, so wie David Gott hier auch bezeichnet, ein Bild für Beständigkeit, Stabilität und Unveränderlichkeit ist. Und auch die hohe Festung, von der David hier spricht, ist ein Bild für Sicherheit, für Geborgenheit, für Schutz und für Weitsicht. David sagt hier also zu Gott, du alleine bist mein unbeweglicher und unveränderlicher Felsen. Du bist die Festung, in der ich Zuflucht, Schutz und Geborgenheit finde. Du allein. Und weil du all das für mich bist, bin ich felsenfest davon überzeugt, ich werde nicht viel wanken, sagt David. Ich werde nicht viel wanken. Das Wort wanken wird an anderen Stellen mit hin und her schwanken übersetzt. Also wie ein Baum in einem Sturm hin und her schwankt. Und David sagt hier, ich werde in diesem Sturm, in dem ich mich befinde, nicht viel hin und her geschwankt werden. Ich werde standhaft sein können. Wieso? Weil du mein Fels bist, auf dem ich stehe und weil du meine hohe Festung bist, in der ich geborgen bin. Deswegen kann dieser Sturm mir nicht viel anhaben. Und nachdem David sein Vertrauen in Gott beschrieben hat, zeigt er als nächstes auf, in was für einer Situation er sich eigentlich befunden hat, wo er gelernt hat, Gott zu vertrauen. Also die Umstände, die werden uns in den Versen 4 und 5 beschrieben. Dort heißt es, bis wann wollt ihr gegen einen Mann anstürmen, ihr alle ihn niederreißen wie eine überhängende Wand, eine angestoßene Mauer? Also wir wissen nicht konkret, was für eine Situation es im Leben von David war, in der er sich hier befunden hat, aber die Bilder, die er verwendet, sind durchaus eindrucksvoll. David beschreibt sich selbst hier wie eine überhängende Wand und wie eine angestoßene Mauer. Also es braucht nicht viel Kraftaufwand, um eine Wand, die überhängt oder eine Wand, die geneigt ist oder auch eine Mauer, die angestoßen ist, niederzureißen und zu Fall zu bringen. Es braucht einen Hammerstoß, einen Fußschlag, was auch immer und diese Mauer fällt von selbst. Nur das Erschreckende ist, dass die Feinde von David wissen um seine Schwäche. Sie wissen, dass er wie eine überhängende Mauer ist, dass er wie eine angestoßene Wand ist. Sie wissen um seine Schwäche und eben weil sie um seine Schwäche wissen, greifen sie ihn an. Und das ist ein Merkmal von durchaus bösen Menschen, dass sie die Schwachheit anderer ausnutzen, um sie zu Fall zu bringen. Und in Vers 5 heißt es dann, wie diese bösen Menschen sich beraten, dort heißt es, sie beraten nur ihn von seiner Höhe zu stoßen, also wahrscheinlich von seinem Thron, dann heißt es weiter, sie haben Wohlgefallen an der Lüge, mit ihrem Mund segnen sie und in ihrem Inneren fluchen sie. Diese Menschen waren so hinterlistig, dass sie Gefallen daran hatten, auch noch Lügen über David zu verbreiten. Gleichzeitig heuchelten sie ihm, in meinen eigenen Worten, Freundschaft vor, ja, sie segneten mit ihrem Mund, sprachen vielleicht vor ihm gute, wohlwollende Worte aus und sagten, ja, geh mit dem Herrn, der Herr sei mit dir, der Herr segne dich, lang lebe der König. Und in ihrem Herzen fluchten sie ihn. Schlangen, richtige Schlangen. Kurz gesagt, da gab es Menschen, die die Schwachheit von David kannten und ausnutzten, indem sie Lügen über ihn verbreitet haben, und nach außen in schön fromm und freundlich erschienen, wobei sie innerlich voller Hass und Fluchen waren. All das war nur ein Deckmantel, um David zu Fall zu bringen. Und inmitten dieser Anfeindung, inmitten dieser schrecklichen Bedrängnis, und Geschwister, ich erlebe in den letzten Tagen Ähnliches, was David hier erlebt hat. Und es gibt kaum was Schlimmeres, wenn scheinbare Freunde und scheinbare Brüder Lügen, abgrundtiefe Lügen über dich verbreiten und du weißt nicht mehr, wohin mit dir. Und David befand sich in dieser Situation, wo Freunde, Bekannte und Verwandte wahrscheinlich Lügen über ihn verbreitet haben, schön geschmeichelt haben, aber in ihrem Herzen voller Fluchen und Bitterkeit ihm gegenüber waren. Und er kann sagen, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Wenn David nicht in solche Situationen gekommen wäre, könnte er nicht lernen, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Und liebe Geschwister, wir kommen immer wieder zu diesem Punkt in den Psalmen und deswegen liebe ich diese Psalmen. Wenn wir nicht in Drangsal kämen, könnten wir nicht lernen, Gott zu vertrauen. Deswegen preisen wir ihn für die Drangsal in unserem Leben. Weil nur dann können wir wirklich alles wegwerfen und sagen, nein, ich kann auf niemanden vertrauen, einzig und allein auf meinen Gott. Und das ist, was David hier lernt. Und wir wollen lernen von ihm. Er gibt Zeugnis, wie er, in welcher Situation er war und wie er lernte, Gott zu vertrauen, damit wir dadurch angespornt werden, Gott zu vertrauen. Und das Gleiche auch hier, Geschwister. Wenn wir durch Drangsal gehen, und wenn wir bezeugen, wir vertrauen Gott in dieser Situation, dann ermutigen wir unsere Geschwister, auch auf Gott zu vertrauen. Deswegen gebt Zeugnis. Gebt Zeugnis den Geschwistern in der Gemeinde, durch welche Krisen ihr geht, durch welche Zweifel und Anfechtungen ihr geht. Und zeigt den Geschwistern, wie Gott euch durchdrückt und wie ihr ihm gelernt habt zu vertrauen, damit auch ihr Glaube und ihr Vertrauen dadurch gestärkt wird. Das ist das Erste, der erste Weg, wie wir lernen, Gott mehr zu vertrauen. Der zweite Weg, wie wir lernen, Gott mehr zu vertrauen, ist, die Aufforderung anderer soll dich ermutigen, auf Gott zu vertrauen, in den Versen 6 bis 9. In diesen Versen fordert David zunächst sich selbst und im Anschluss dann das Volk Gottes dazu auf, das Vertrauen auf Gott zu setzen. Und ähnlich wie in den Versen 2 und 3 schildert David jetzt in den Versen 6 bis 7 zunächst die Art seines Vertrauens. Und das sind ziemlich fast identische Worte wie in den Versen 2 bis 3. Dort heißt es, nur auf Gott vertraut still meine Seele, denn von ihm kommt meine Erwartung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine hohe Festung, ich werde nicht wanken. Also David betont erneut, wie exklusiv sein Vertrauen in Gott ist, indem er wiederum sagt, nur auf Gott vertraut still meine Seele und nur er ist mein Fels. Also es ist ein exklusives Vertrauen ausschließlich in seinen Gott. Doch der kleine, aber sehr bedeutende Unterschied in diesem Vers oder in diesen Versen zu den vorherigen liegt in den Worten, ich werde nicht wanken. Habt ihr aufmerksam gelesen? Ich hoffe es. In Vers 3 sagt David, ich werde nicht viel wanken. Und jetzt in Vers 7 sagt er, ich werde nicht wanken. Es ist ein extrem bedeutender Unterschied, auch wenn er nur klein erscheint. Wir sehen hier eine Steigerung seines Vertrauens. Zuvor sagte er, in diesem Sturm, da werde ich vielleicht ein bisschen wanken. Ich werde nicht umfallen, ich werde nicht ausgewurzelt werden, ich werde stehen bleiben, aber ich werde nicht viel wanken. Jetzt sagt er, ich werde gar nicht wanken, ich werde nicht ein Millimeter von meinem Platz gerückt werden. Sein Vertrauen ist gesteigert, ist gewachsen. Nun vertraut er darauf, dass Gott ihm in so einer Weise helfen wird, dass er felsenfest stehen kann. Dann fährt David in Vers 8 fort, sich selbst zu ermutigen, Gott zu vertrauen. Auf Gott ruht mein Heil und meine Herrlichkeit. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Das Wort Heil kann auch mit Sicherheit übersetzt werden und bezieht sich sicherlich auf seine ewige Sicherheit, auf sein ewiges Heil. Also wenn dieses Wort Heil verwendet wird, dann oft in dem Kontext der Rettung, in dem Kontext unserer Seligkeit, unserer Glückseligkeit, unserer ewigen Sicherheit in Gott. Und David sagt hier, auf Gott ruht mein Heil. Also Gott ist es, der mir Heil geschenkt hat. Gott ist es, der mich erlöst hat. Gott ist es, der mir das ewige Leben geschenkt hat. Durch Gott habe ich diese Gnade empfangen. Und dann sagt er weiter, und meine Herrlichkeit, auf Gott ruht meine Herrlichkeit. Und das Wort Herrlichkeit kann auch mit Ehre übersetzt werden. Also auch wenn die Menschen das Leben von David nehmen können, können sie ihm nicht die Seligkeit nehmen. Und auch wenn die Menschen ihm die Ehre rauben können, können sie ihm nicht die Ehre rauben, die er in Gott hat. Geschwister, das ist, was wir uns immer wieder neu predigen müssen. Menschen können uns töten, aber nicht unsere Seele. Menschen können uns beschmutzen und verlässern, unseren Namen durch den Dreck ziehen und öffentlich bloßstellen und uns die Ehre rauben. Was interessiert es uns, was die Menschen über uns reden? Wenn wir in Christus vor Gott angenommen sind und eine viel, viel größere Ehre in den Augen Gottes haben als vor den Menschen. Was interessiert es uns, was die Menschen mit uns tun? David ist an den Punkt gekommen, wo er alles in Gott hat und alles von Gott erwartet. Und das ist der Punkt, wo Gott dich und mich haben will. Alles in Gott zu haben, ausschließlich in Gott zu haben und alles von Gott zu erwarten, ausschließlich von Gott zu erwarten. Und David predigt sich selbst hier in gewisser Weise das Evangelium. Und das ist eine Praxis, die du und ich, die wir uns angewöhnen müssen. Es ist gut, am Sonntag herzukommen und vom Prediger sich das Evangelium predigen zu lassen. Aber das ist einmal in der Woche, am Mittwoch, zweimal in der Woche. Was ist mit den anderen 5 Tagen? Predige dir selbst jeden Tag das Evangelium. In Gott ist mein Heil. Er hat mir seinen Sohn gegeben. Er hat mich so sehr geliebt vor Grundlegung der Welt, dass er sich entschlossen hat, seinen einzigen Sohn, den er so sehr lieb hat, auf diese Erde zu senden, ihn Mensch werden zu lassen, damit er dann ein sündloses Leben lebt, um am Kreuz für meine Sünden zu sterben, um dann am 3. Tag vor den Toten aufzustehen, in den Himmel aufzufahren, sich zu Rechten Gottes zu setzen und dort sich nun für mich zu verwenden. Was bin ich in den Augen Gottes, dass er das Beste für mich gegeben hat? Sollen die Menschen mich töten und meinen Namen beschmutzen? Wenn ich Christus habe, dann ist es genug. Predigen wir uns dieses Evangelium selber. So hat es David getan. Aber er hat sich nicht nur das Evangelium gepredigt. Und ich glaube, dass dadurch auch sein Vertrauen so gewachsen ist, dass er am Ende sagen konnte, dass er nicht wanken wird. Eben weil er dieses Heil gesehen hat, konnte er sagen, ich werde nicht wanken. Aber er predigt nicht nur sich selbst das Evangelium, sondern nun predigt er auch dem Volk Gottes das Evangelium. Vers 9. Vertraut auf ihn alle Zeit, o Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Also hier fordert David nun das Volk Gottes dazu auf, Gott zu vertrauen. Und das ist ein wesentlicher Punkt, wie wir lernen, Gott zu vertrauen. Indem wir uns von anderen ermutigen und auffordern lassen, Gott zu vertrauen. David spricht nun zum Volk. Er spricht nicht mehr nur von sich, sondern nun spricht er von uns im Kollektiv. Nun will David das Volk belehren, ihren gemeinsamen Gott zu vertrauen. Und David tut es mit einem Herzen, das selbst gelernt hat, Gott zu vertrauen. Nachdem er durch diese Drangsal gegangen ist, kann er nun zum Volk sagen, vertraut auf den Herrn. Ich weiß, dass er vertrauenswürdig ist. Ich habe es erlebt. Vertraut dem Herrn, o Volk, und schüttet euer Herz vor ihm aus. Benedikt Peters beschreibt diesen Gedanken des Ausschüttens in seinem Kommentar wunderbar. Deswegen habe ich mich entschieden, seine Worte vorzulesen, bevor ich da selber 1000 Worte verwende und es nicht schaffe zu erklären. Er bringt es auf den Punkt. Ich zitiere ihn, neigt man eine Schale mit Wein, fließt der Wein aus, ohne Widerstand zu leisten. Schütten wir unser Herz vor Gott aus, geben wir jeden Widerstand auf und lassen uns vollständig in seine Hände fallen. Wir behalten keinen Vorbehalt zurück, wir halten nichts gegen Gott in Reserve, wir halten auch an keiner Sorge fest. Alles lassen wir vor ihm ausfließen, alles haben wir ausgeschüttet. Das ist der höchste Ausdruck des Vertrauens und in diesem Vertrauen finden wir das höchste Glück. Hier findet die Seele Ruhe. Ein wunderbares Bild, wenn David sagt, schüttet eure Seele oder euer Herz aus vor ihm. Ausschütten bedeutet wirklich alles ausschütten. Und wenn wir gehen und uns ausleeren und uns leer machen, dann kann er uns wiederum füllen mit Vertrauen. Und das ist, was David uns hier, wozu er uns auffordert, dass wir lernen, wirklich aufzugeben, dass wir lernen, alles abzugeben, damit er uns wiederum füllt mit einem tiefen Vertrauen in Gott. Und so lasst uns offen sein, uns von anderen Geschwistern ermutigen und auffordern zu lassen, vertrau auf den Herrn. Wenn du durch tiefe Trübsal gehst und jemand kommt zu dir und will dich ermutigen, auf den Herrn zu vertrauen, dann sag nicht, ja, aber du weißt ja gar nicht, wie es mir geht. Und du weißt ja gar nicht um die Zweifel. Nein, lass dich ermutigen. Lass dich ermutigen. Und wiederum, wir wollen nicht nur diejenigen sein, die uns ermutigen, lasst von anderen, sondern wir wollen diejenigen auch sein, die andere ermutigen. Dass wir immer wieder neu zu Geschwistern gehen und sagen, vertrau auf den Herrn. Vertrau auf den Herrn. Diese Floskeln der Welt, ja, wird alles wieder gut werden. Die werden mir nicht viel bringen. Aber vertraue auf den Herrn, wenn ich es aus der Tiefe meines Herzens zu dir sage, nicht einfach nur als Floskel, dann soll es dazu dienen, dich wirklich zu ermutigen, vertraue auf den Herrn. Nun haben wir zwei Wege kennengelernt, wie wir Gott mehr vertrauen lernen, und wir wollen nun zum dritten und letzten Weg kommen, damit unser Vertrauen zu Gott zunimmt, und das ist, den Punkt habe ich so genannt, die Untreue der Menschen soll dich ermutigen, auf Gott zu vertrauen. Die Verse 10 bis 13. Hier beginnt David nun damit, uns zunächst davor zu warnen, unser Vertrauen auf Menschen zu setzen. Und dann schließt er diesen Psalm damit aufzuzeigen, aus welchem Grund er so ein großes Vertrauen in seinen Gott hat. Also zunächst die Warnung, auf Menschen zu vertrauen. In Vers 10 heißt es, nur ein Hauch sind die Menschensöhne, Lüge die Männersöhne. Auf der Waagschale steigen sie empor, sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Ich glaube, ich gehe stark davon aus, dass David diesen Psalm wahrscheinlich schon am Ende seines Lebens geschrieben hat, wo er mittlerweile schon viele Jahre lang Erfahrung mit Menschen gemacht hat. Und dass er mittlerweile durchaus sagen kann, nach seiner Lebenserfahrung, auf Menschen könnt ihr nicht vertrauen. Egal wie gut sie befreundet mit dir waren, seine engsten Freunde, seine engsten Berater haben sich am Ende gegen ihn gestellt. Und er kann durchaus mit Überzeugung sagen, ohne voller Hass und Frustration gegenüber diesen Menschen zu sein, aber er kann einfach nüchtern, neutral und klar und deutlich sagen, vertraut nicht auf Menschen. Setzt eure Hoffnung nicht auf Menschen. Er nennt die Menschensöhne hier einen Hauch. Und er verwendet hier das hebräische Wort Hebel. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. Das ist ein Buch Prediger, durch das wir gerade gehen. Dort kommt das Wort Danke, Nichtigkeit, sehr häufig vor. Hebel, und das bedeutet entweder Nichtigkeit, also Sinnlosigkeit, oder auch Kürze des Lebens. Und hier sagt David über die Menschensöhne, sie sind ein Hauch. Mit anderen Worten, teilweise sind die Menschen wirklich nichtig, also nutzlos. Sie können dir nicht helfen. Und auf der anderen Seite sind sie Hebel, sie sind nur kurzlebig. Also sie haben keine Kraft in sich selbst, um dir zu helfen. Aber sie sind nicht nur ein Hauch. Er bezeichnet die Männersöhne hier auch als Lügner. Das heißt, man kann ihnen nicht vertrauen. Leider. Leider. Heute sagen sie das über dich und morgen sagen sie das über dich. Und eben weil die Menschen sind wie ein Hauch, steigen sie in der Waagschale empor. So sagt es David hier. Sie haben kein Gewicht, sie haben keine Bedeutung. Im Gegensatz zu Gott und zu seiner Kraft und zu seiner Gewalt und zu seiner Herrlichkeit steigen die Menschensöhne, alle Menschensöhne zusammen auf eine Waagschale hoch, denn sie sind leichter wie ein Hauch. David nennt noch drei weitere Gefahren der Menschenkinder in Vers 11. Vertraut nicht auf Erpressung und setzt nicht eitle Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum wächst, so setzt euer Herz nicht darauf. Er nennt hier Erpressung, Raub und Reichtum in Vers 11. Also es kann Menschen geben, die dir vielleicht ihre Hilfe anbieten, indem sie andere erpressen. indem sie Gewalt anwenden, um dir zu helfen. David sagt, vertraue diesen Leuten nicht, die dir durch Gewalttat und durch Erpressung helfen wollen. Andere bieten dir ihre Hilfe vielleicht an, indem sie rauben, wie es hier heißt. Setz nicht eure Hoffnung auf eitlen Raub, indem sie rauben oder indem sie illegale Wege einschlagen, um dir vielleicht zu helfen. Kann auch vorkommen. Vielleicht sind es wohlwollende Menschen, die wollen dir irgendwie helfen und sagen, hey, ich kenne da was, ich kenne da einen Weg, um dir zu helfen, deine Steuererklärung zu lösen oder was auch immer. Ich kenne da einen Weg. Vertraue nicht auf Raub, auf illegale Wege. Du selbst kannst dein Vertrauen auch auf deinen eigenen Besitz, auf dein Reichtum setzen. Und auch hier sagt David, wenn der Reichtum wächst, so setzt euer Herz nicht darauf. Kurz gesagt, alles, was im Menschen und in der Welt ist und alles, was der Mensch dir anbietet, möge es noch so verlockend und noch so gut aussehen, sollte verworfen werden und sollte nicht angenommen werden. Vertraue nicht auf die Lügen, vertraue nicht auf Gewalttätigkeit, vertraue nicht auf illegale Wege, vertraue nicht auf dein Reichtum. Am Ende wird all dies dich zu Fall bringen. Am Ende wird es dir schlechter gehen als zuvor. David will uns zeigen, wieso er und wieso wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen einzig und allein auf Gott setzen wollen. Weil uns die Menschen nichts geben können. Und ich denke nicht, dass er hier durchaus generell sagen will, hier, zieht immer euer Ding alleine durch, macht euer Ding alleine mit Gott. Im Gesamtkontext der Schrift ist es nicht gut. Ja, wir sind ein Leib und wir brauchen Beratung mit Geschwistern und Brüdern, auf jeden Fall. Das ist nicht, was David hier sagen will. Aber im Allgemeinen sollten wir eine Herzenshaltung an den Tag legen, wo wir sagen, mein ganzes Vertrauen liegt exklusiv und ausschließlich in meinem Gott. Das ist, was David uns hier lehren will. Und dann schließt er diesen Psalm, indem er nochmal aufzeigt, wieso sein Vertrauen auf Gott gesetzt ist in den Versen 12 und 13. Einmal hat Gott geredet, zweimal habe ich dies gehört, dass die Stärke bei Gott ist und dein, o Herr, ist die Güte, denn du vergiltst jedem nach seinem Werk. Nun, die deutsche Übersetzung hier in Vers 12 ist etwas verwirrend. Der deutsche alttestamentliche Theologe und Kommentator Franz Delitzsch hat diesen Satz folgendermaßen übersetzt. Eines hat Gott geredet, zweies ist's, dass ich vernommen. Also der Gedanke hier ist, dass Gott einmal gesprochen hat und in dem, was Gott hier einmal gesagt hat, sind zwei Wahrheiten hervorgekommen. Und diese beiden Wahrheiten, die in diesem einen Ausspruch Gottes zum Vorschein gekommen sind, beschreibt David hier. Erstens, dass die Stärke bei Gott ist und zweitens, und dein, o Herr, ist die Güte. Also Gott hat einmal etwas gesagt und aus diesem einen hat David zwei Lektionen gelernt. Gott ist allmächtig und Gott ist gnädig. Das ist das, was David gelernt hat aus diesem einen Ausspruch Gottes. Nun, es reicht aus, wenn Gott einmal spricht, dass wir diese beiden herrlichen und beglückenden Wahrheiten daraus vernehmen. Und Gott muss nicht öfter sprechen. Wieso? Weil Gott vertrauenswürdig ist. Wenn Gott einmal etwas sagt, dann dürfen wir davon ausgehen, Gott ist der Allmächtige. Er ist der Herr der Herrscher im Himmel. Und er ist nicht nur der Herr der Herrscher, er ist auch der gnädige und gütige Gott, der auf seine Kinder Acht gibt. Denn seine Gemeinde ist sein Augapfel. Und wer seinen Augapfel antastet, der tastet Gott selbst an. Er ist gnädig und gütig. Er geht barmherzig mit uns um. Wir müssen Gott nicht 100-mal fragen. Es reicht, wenn er einmal spricht. Denn er ist so unfehlbar, dass ein einziger Ausspruch genügt, denn er kann nicht irren und so allmächtig, dass sein einmal gesprochenes Wort seinen ganzen Plan zur Ausführung bringt. Ein Zitat von Spurgeon. Wir dürfen Gott vertrauen. Wir müssen ihn nicht 10-mal fragen, stimmt es, was du hier eigentlich gesagt hast? Stimmt es eigentlich, was du hier gesagt hast? Wenn Gott gesprochen hat, dann müssen wir nicht zweifeln. Dann dürfen wir vertrauen. David schließt dann mit den Worten, denn du vergilst jedem nach seinem Werk. Also David vertraut darauf, du kennst meine Situation. Du weißt, dass ich eine überhängende Mauer bin, dass ich nur eine angestoßene Wand bin. Du kennst meine Schwäche, du weißt um mich. Und du weißt auch um die Lügenreden, um die Heuchler und um diejenigen, die in ihrem Herzen fluchen, wobei sie segnen mit ihren Lippen. Und du wirst richten. Das kann uns Ruhe bringen. In all unseren Situationen zu vertrauen, Gott wird eines Tages alles ans Licht bringen. Jede einzelne Situation. Und er wird gerecht richten. Und so lasst uns zusammenfassen. Uns wurden heute 3 Wege aufgezeigt, die uns dabei helfen sollen, im Vertrauen zu Gott zu wachsen. Zum einen, indem wir auf andere Geschwister schauen und von ihrem Glauben ermutigt werden, Gott zu vertrauen. Zum anderen, indem wir uns selbst und auch uns von anderen auffordern lassen, Gott zu vertrauen. Und drittens, indem wir lernen, dass Menschen uns nicht helfen können. Denn je mehr wir lernen, dass Menschen uns nicht helfen, umso mehr werden wir unsere Hilfe allein in Gott suchen und finden. Möge Gott uns helfen, diese Wahrheiten zu beherzigen und auszuleben. Amen.